I Feel You, ein Psychologie-Podcast des Reflab. Das Leben ist kompliziert genug.
Reflab.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des Reflab. Mein Name ist Jana Horstmann, ich bin Theologin und Pfarrerin, aber manchmal wünsche ich mir, ich hätte lieber Psychologie statt Theologie studiert. Weil das so ist, rede ich in meinem Podcast mit Menschen, die sich auskennen über große Themen und große Gefühle, für ein bisschen mehr Verständnis für uns selbst und füreinander, weil das Leben schon kompliziert genug ist. In der neuen Staffel I Feel You geht es ja um das Thema Altern. Und heute rede ich mit jemandem, der sich sein Leben lang mit dem Altern beschäftigt hat. Und zwar auf einer medizinischen Ebene. Reto Kressig. Reto Kressig war Chefarzt am Universitätsspital in Basel und hat dann die universitäre Altersmedizin geleitet, war in der ärztlichen Direktion und befasst sich schon sein Leben lang mit den Themen Ernährung, Mobilität und Kognition, also geistige Fähigkeiten im Alter. Hat dazu unglaublich viele Bücher geschrieben und hat zum Beispiel auch ein Ratgeberbuch geschrieben, das Gesund älter werden heißt. Und genau darüber reden wir auch, wie man gesund älter wird. Hallo Herr Kressig, wie schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind bei I Feel You. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich starte wie jede meiner Folgen mit der Frage, wie es Ihnen geht. Wie geht's Ihnen?
Danke, eigentlich geht es mir gut. Ich habe mir so gerade überlegt, jetzt auf dem Weg, mein Kopf ist sehr voll. Voll mit verschiedenen Aspekten, sicherlich etwas, das mich, und ich glaube, das ist ja gerade gut für heute und dieses Thema, ich diese Woche 65 werde, Ende Monat werde ich emeritiert und bin eigentlich immer noch völlig beruflich fast überlastet. Also die Agenda ist übervoll und irgendwie in diesem ganzen Stress, aber vielleicht auch in dieser ganzen Gefühlslage, muss ich aber sagen, es geht mir gut. Und was vielleicht auch ausmacht, dass es mir gut geht, ist so irgendwie, ich sehe ein Ende jetzt dieses Stresses und im Sinne einer Entspannung irgendwie, ja, eine Möglichkeit jetzt mit Zuversicht, da diese letzten Wochen hinter mich zu bringen.
Das klingt nach einer super guten Einstellung. Ich glaube, wenn ich dann irgendwann den Punkt erreicht habe, möchte ich das ähnlich sehen.
Bin da vielleicht etwas auch vorbelastet. Natürlich jetzt als Altersmediziner war ich und bin eigentlich immer noch sehr involviert, sei das in Veranstaltungen, wie man sich aktiv auf diese Phase im Leben vorbereiten soll. Habe da sicher vielleicht etwas mehr Wissen auch als der Normalverbraucher. Und versuche natürlich auch das umzusetzen, was ich da in diesen Vorträgen alles gesagt habe. Und diesbezüglich schaue ich auf eine auch sehr schöne berufliche Aktivität zurück. Ich bin also irgendwie auch zufrieden mit dem Geleisteten. Und ich glaube, ja, dann kann man eigentlich auch entspannt jetzt eben in diese Lebensphase, in diese nächste Lebensphase rutschen.
Wie schön. Ich sage ganz kurz noch, wie es mir geht. Ich habe ein bisschen andere Perspektive als Sie. Ich werde noch ein bisschen mehr arbeiten, aber meine Perspektive ist tatsächlich, dass ich jetzt bald in den Urlaub fahre. Und das ist quasi, also das temporäre Ende ist jetzt auch absehbar, was auch gut ist für gerade, und freue mich da schon sehr drauf und freue mich aber auch sehr auf die Aufnahme heute noch. Ich starte mit drei Fragen, um einfach mal direkt ins Thema reinzusteigen, die ich auch schon meinen vorherigen GästInnen gestellt habe, und die dürfen Sie jetzt auch beantworten. Ich bin gespannt, ob Sie konkretere Antworten finden als meine GästInnen zuvor. Die erste Frage: Ab welchem Alter ist ein Mensch alt?
Das hat sehr viel mit seinem Gefühl und seinem Selbstempfinden zu tun und natürlich auch etwas mit der gesellschaftlichen Vorstellung vom Alter. Ich meine eigentlich, dass die ideale Vorstellung ist, sich nie alt zu fühlen, weil man eigentlich nie alt ist. Und das ist eigentlich eine Einstellungsfrage. Und wenn ich heute mit 90 oder sogar 100-Jährigen spreche, habe ich nie das Gefühl, dass sie wirklich alt sind, weil sie mir erzählen, eigentlich seien sie ja immer noch dieselben, als sie noch 17 waren oder sogar noch jünger. Und ich glaube, das Alter sollte für uns eigentlich so gar nicht ein wirkliches Thema sein.
Ich habe bei Instagram Menschen gefragt und die haben darauf geantwortet. Da kamen auch ganz spannende Antworten. Da schreibt zum Beispiel jemand, das frage ich mich auch, früher dachte ich 60, jetzt eher 80. Also das, was Sie gesagt haben, irgendwie es verändert sich auch, beziehungsweise es ist was sehr, sehr Subjektives, je nachdem, wie alt man selber auch ist. Hier hat jemand geschrieben, wenn der Satz, haben wir schon immer so gemacht, eine ernsthafte Denkweise ist. Fand ich auch sehr schön. Oder tatsächlich auch was ganz Konkretes, 80 beziehungsweise 70,5 wurde hier auch geschrieben. Oder eine Dame, die geschrieben hat, vielleicht mein Vater, der ist jetzt 95, der ist auf jeden Fall irgendwie schon alt, zumindest körperlich. Ja. Genau, das waren so die unterschiedlichen Antworten. Oder auch in Kinderaugen ab 20, na klar. Kinder. Mein Neffe ist 11, ich bin 35, ich bin aber sowas von alt. Aber jetzt irgendwie mit so 35 oder so denkt man sich dann, ja gut, vielleicht so mit 70 oder 75. Also das, was Sie angesprochen haben, dieses sehr subjektive und sehr variable und dass es auch ganz viel auf das Selbstgefühl drauf ankommt.
Ja, absolut.
Genau. Die zweite Frage, wie alt möchten Sie persönlich werden? Haben Sie eine Zahl im Kopf?
Nicht wirklich. Also was für mich jetzt vor allem natürlich auch als Wissenschaftler und Forscher ein Ziel geworden ist, ist, dass ich eigentlich so lange wie möglich gesund in diesen Alterungsprozess reingleiten möchte oder auch dann natürlich drin bleiben möchte. Also diese gesunde Langlebigkeit, diese auch aktiv zu beeinflussen, das ist für mich heute ein Ziel. Also für mich, aber da ich relativ viel Wissen akquiriert habe in diesem Gebiet, in diesen letzten Jahren, die Wissenschaft hat sich da sehr entwickelt, geht es mir auch darum, vielleicht auch da sogar auch in meiner Pension noch einen Beitrag zu leisten, dass dieses Wissen auch bei den Betroffenen wirklich ankommt.
Und noch auf die Frage zurück, wie alt Sie werden. Also hauptsächlich ist der Punkt dieses gesunde Altern, das für Sie wichtig ist.
Ja, sehen Sie, ich als Arzt sehe ich natürlich sehr viele Patienten, aber ich habe auch das Glück, in einer Sprechstunde jetzt seit vielen Jahren Patienten, selbstständig zu Hause lebende Patienten einfach zu begleiten. Und sind ja nicht wirklich Patienten. Sie haben vielleicht ein paar chronische Erkrankungen, aber sie sind jetzt 90, 95, ich habe über 100-Jährige. Und irgendwie sehe ich einfach, wenn die Lebensqualität auch in diesem hohen Alter irgendwie immer noch stimmt und vor allem, wenn sie für die Betreffenden stimmt, dann macht mich das eigentlich zuversichtlich, dass ich da nicht irgendwie mit Zahlen jonglieren möchte oder auch irgendwie nicht Angst habe, wenn ich jetzt da plötzlich 100 werden würde, wenn ich da irgendwie auch noch eine gewisse Lebensqualität verspüren kann, dann ist das okay.
Das war tatsächlich auch von vielen die Antwort auf die Frage, dass es ganz viel um die eigene Lebensqualität geht. Da hat jemand geantwortet, ich möchte dann gehen, wenn die Lebensqualität massiv abgenommen hat durch Krankheit zum Beispiel. Also auch wieder dieser Aspekt. Oder jemand schreibt, so alt wie das Leben, solange das Leben noch lebenswert ist, was auch immer das meint, das war der Zusatz. Also eben auch wieder diese Subjektivität, aber irgendwie diese Frage nach Qualität und Lebenswertigkeit. Ein Aspekt noch, dass man quasi auf jeden Fall nach der Rente noch Zeit hat oder nach der Pension noch Zeit hat, Dinge zu machen. Also danach dann irgendwie noch Zeit hat für Dinge, die einen erfreuen. Aber auch ganz konkrete Antworten, sowas wie 79 oder 93, also viel 95 haben wir hier auch nochmal. Oder jemand schreibt, so alt, dass ich sagen kann, jetzt ist es genug.
Ja.
Genau, auch spannend. Ja.
Für mich, so einfach, was mir da jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, das ist eine Befragung, die ich mal gemacht habe. Ich war noch ein relativ junger Arzt und hatte da die Möglichkeit, auch in einem Pflegeheim Patienten, Bewohner zu sehen und habe dort Visiten gemacht als junger Arzt und habe alle gefragt, wie geht's Ihnen und wie fühlen Sie sich, sind Sie zufrieden? Mhm. Und ich war so beeindruckt, wie hier zum Teil gelähmte, bettlägerige Bewohner mir strahlend geantwortet haben und gesagt, wie glücklich sie seien und wie wohl es ihnen hier sei. Das hat mich irgendwie gelehrt, dass auch eben Lebensqualität ist etwas sehr Relatives. Und ich habe irgendwie auch gelernt, dass offensichtlich der Mensch, und ich weiß nicht, andere Lebewesen auch, sehr resilient ist. Also dass man sich an solche neuen Lebensumstände gewöhnen kann. Und wenn das vielleicht auch für ein Vis-à-vis jetzt wie für mich als jungen Arzt irgendwie fast unvorstellbar ist, dass man, wenn man das Bett nicht mehr verlassen kann, zufrieden sein kann, glücklich sein kann, sich freuen kann und eigentlich eine gute Lebensqualität verspüren kann, ja, dort habe ich irgendwie gemerkt, wie relativ alles ist und wie schwierig es ist auch, wie anspruchsvoll es sein kann, wenn man sich jetzt in der Beurteilung von der Lebensqualität in den Körper seines Gegenübers oder von jemand anderem versetzen muss. Weil man sehr aufpassen muss, dass man nicht eigene Ideen einfach rein projiziert. Und eben zuzulassen, dass jemand, der bettlägerig ist, immer noch eine gute Lebensqualität empfindet, ist für einen Arzt nicht ganz einfach. Oder? Aber das ist etwas, das habe ich, habe das gelernt, das zu akzeptieren und irgendwie zu respektieren und auch zu bewundern.
Ich muss gerade spontan an meine Tante denken, die auch schon, also sie ist über 70 und sie hat diverse körperliche Leiden mit den Knien und sowas. Und immer wenn ich mit ihr telefoniere, sagt sie, ja, ich kann jetzt nicht mehr so viel laufen, aber mir geht's gut, ich bin zufrieden, ich habe ein schönes Leben. Ich gehe sonntags frühstücken mit meiner anderen Tante, die holt mich ab, da muss ich nicht viel laufen. Wir essen dann unsere 2 belegten Brötchen, dann fährt sie mich wieder nach Hause. Und ich bin auch immer so, ich bewundere sie dafür, weil, wie Sie gesagt haben, das ist vielleicht auch ein Lernprozess. Also sich von diesem, von dem, was man in sich trägt oder dieses, also diese Fixierung vielleicht auch auf sowas Körperliches und diesem Gedanken, wenn irgendwas körperlich nicht mehr geht, dann muss man doch unglücklich sein oder unzufrieden sein oder dann muss es doch ganz schlimm sein. Und sich davon so ein bisschen zu lösen und zu sagen, so, das ist vielleicht auch was, womit man Leben lernt. Und das heißt nicht, wie Sie gesagt haben, dass dadurch die ganze Lebensqualität verloren geht, nur weil meine Knie vielleicht kaputt sind.
Absolut, ja. Absolut. Ja, das ist eine sehr schöne Begegnung. Ja.
Dann sind wir schon bei der dritten Frage, die ich auch den Menschen gestellt habe. Wie möchten Sie leben, wenn Sie alt sind?
Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich jetzt die schwierigste Frage von allen.
Wir steigern uns.
Ja, das ist so auch nicht ganz so einfach zu beantworten, weil klar, ich auch sehr realistisch bin und dann irgendwie jetzt ein Wunschbild zu skizzieren, wenn das dann irgendwie von den Möglichkeiten, also von den körperlichen oder geistigen Möglichkeiten gar nicht mehr möglich ist, ist das ja fast ein etwas utopischer Plan. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich so lange wie möglich gesund bleiben kann und in dem Sinn so eigentlich älter werden, denke ich eben, ist für mich jetzt das Leben im Sinne von Unabhängigkeit sicherlich etwas ganz Wichtiges, dass ich da auch irgendwie niemandem zur Last fahre. Ich möchte aber auch mein Leben gemeinsam jetzt mit meiner Familie, mit meinem Partner leben. Also ich glaube, es ist auch jetzt gerade so eine Phase, wo man endlich etwas mehr Zeit hat, auch füreinander, nicht immer irgendwie beruflich ständig von einem Ort zum anderen fährt. Ich glaube, dieses Soziale, das zähle ich sehr und dann halt auch Dinge, die bei mir jetzt im Leben vielleicht auch zu kurz kamen, Interessen, die ich immer hatte, bereits als Kind, als Jugendlicher und dann durch meine Berufswahl einfach in den Hintergrund getreten sind. Das ist die Musik, die Kunst, das war etwas für mich eigentlich immer Inspirierendes. Ich habe es versucht, jetzt in mein Berufsleben irgendwie zu integrieren, mich mindestens vielleicht manchmal auch wieder so innerlich etwas aufzuladen, Energie zu bekommen. Aber jetzt vielleicht mal wieder stundenlang selber Musik zu machen oder auch Musik zu hören oder mal auch wieder eben in ein Museum zu gehen, um mich mit irgendeinem Künstler zu befassen, der mir irgendwie auch, ich weiß auch nicht, persönlich etwas bedeutet. Das sind Dinge, die eigentlich so hoffentlich mein Alltag jetzt beim Älterwerden mindestens mitgestalten werden. Und klar, dann auch genüssliche Dinge. Ich esse, ich koche gerne, ich bin eigentlich ein sehr kreativer Mensch. Ich bewege mich auch gerne, bin gerne draußen in der Natur, auch da mal wieder sich einen Nachmittag einfach Auszeit zu nehmen, mal sei es in der Stadt irgendwie etwas auszukundschaften oder in die Berge mal so auf einen nahen Hügel zu steigen. Also das sind alles Dinge, die mich jetzt sehr inspirieren und ich hoffe ja, dass das ein Teil wird, der jetzt beim Älterwerden.
Das klingt super konkret, aber auch super schön. Also ich wünsche Ihnen das auf jeden Fall, dass das so klappt und finde das auch sehr, sehr inspirierend, so sich das so ganz konkret vorzunehmen und dem auch dann quasi auf jeden Fall wieder Raum zu geben. Gerade wenn man das Gefühl hat, dass das eine Zeit lang wenig Raum hatte.
Es ist natürlich auch etwas, dass wir immer empfehlen, oder wenn man so in eine Lebensphase kommt, wo irgendwie äußerlich nicht mehr dieser vorgeschriebene Stundenplan irgendwo zu oberst steht. Aber ich glaube, wir sind als Menschen eben gleichwohl irgendwelche strukturierte Lebewesen und ich glaube eben einen sehr konkreten Plan zu haben, jetzt, was sind die Themen, die mich interessieren und dann die konkrete Umsetzung in den Alltag, wahrscheinlich auch in einem gewissen Rhythmus, um dem Tag eine gewisse Struktur zu geben. Ich glaube, das oder zumindest erwarte ich das von all dem, was ich gelesen habe und auch gesehen habe, zum Teil jetzt bei Kollegen, die das schon hinter sich haben, das hoffe ich, wird helfen, eigentlich sehr schnell auch in ein neues Gleichgewicht zu kommen.
Ja. Ich ergänze nochmal, was die Menschen sonst so geantwortet haben. Jemand schreibt, also wieder auf die Frage, wie möchtest du leben, wenn du alt bist? Mhm. Niemandem im Weg stehen, anderen Träume verwirklichen und viel unterwegs sein. Mit Mann und Freundinnen im Seniorenwohnheim mitten in der Innenstadt gegenüber von einem Club.
Sehr gut.
Ich möchte rechtzeitig erkennen, wann es Zeit für das betreute Wohnen ist. Mhm. Selbstbestimmt, auch ganz groß, ganz wichtig. Zusammen mit Freunden, geliebt und gestützt, gerne im Grünen. Dankbar, zufrieden, gesund an Leib und Seele, in Kontakt mit den Liebsten. Wie jetzt, ab und zu weiter im Gemeindeleben teilnehmen und mit Menschen in Kontakt. Einfach machen, was ich will. Nicht alleine, selbstbestimmt. In Verbindung mit anderen Menschen, kreativ. Genussvoll. Das sind so die Antworten.
Alles sehr positiv.
Alles sehr positiv. Ja. Und ganz viel von dem, was Sie jetzt auch gerade schon gesagt haben, mit ganz vielen schönen Perspektiven eigentlich, kann man sagen. Genau. Also wie schön, dass Menschen so eigentlich eine positive Perspektive für ihr Alter haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich an das erinnere, wie so das Älterwerden auch gerade in letzter Zeit irgendwie auch in den Medien wahrgenommen wird, dann geht es ja häufig eher darum, nicht zu altern oder möglichst langsam zu altern oder das Altern eher aufzuschieben.
Ja, das ist so ein äußerer Zwang, es ist ein gesellschaftlicher Zwang. Ich gebe Ihnen recht, dass das vielerorts so ist, wahrscheinlich vor allem in den westlichen Kulturen. Mhm. Ich bin viel gereist und interessiere mich auch auch für asiatische Kulturkreise. Und dort ist es ja ganz anders. Also dort ist da eigentlich der ältere Mensch, eigentlich der Weise, der schon viel erlebt hat und ein sehr, sehr wertvoller Bestandteil der Gesellschaft darstellt. Und ich bin da vielleicht etwas unbedarft, aber ich habe mich eigentlich nie drum geschert, jetzt, dass, wenn Leute mir auch irgendwie spiegeln, ja, jetzt gehörst du dann plötzlich zum alten Eisen oder irgendwie, ja, ist man natürlich, man sieht auch nicht mehr so jugendlich aus. Und ich habe mich eigentlich nie sehr darum geschert, weil ich finde, es spielt gar keine Rolle, oder was jetzt da von außen da für eine Meinung reinkommt. Wichtig ist, wie man sich selber fühlt. Und wie gesagt, da habe ich irgendwie das Gefühl, ich fühle mich immer noch jung, und ich habe von so vielen in Gänsefüßchen alten Menschen über 80 gehört, wie die mir überzeugt gesagt haben, ja, ich fühle mich jung, ich fühle mich absolut jung, dass mich eigentlich dieses Bild von außen nicht wirklich stört.
Sie sind nun ja aber trotzdem Altersmediziner, also beschäftigen sich ja auch oder haben sich ihr Berufsleben viel mit dem körperlichen Altern beschäftigt. Was muss man dann jetzt tun, wenn man gesund altern will? Sie haben das vorhin, glaube ich, gesund altern genannt, beziehungsweise, ja, wenn man sagen will, meine Selbstbestimmtheit zum Beispiel ist mir wichtig und ich möchte noch selber einkaufen gehen können oder mit dem Auto fahren können, solange es eben geht. Mhm. Gibt es da irgendwelche grundsätzlichen Gedanken, wo man sagt, das kann man tun, um gesund zu altern, außer vielleicht den Dingen, die wir alle schon wissen, nicht rauchen oder wenig Alkohol trinken oder das, was man so gemeinhin schon kennt oder weiß?
Ja. Also ich denke einfach, dass wir hier mal wissen müssen, dass entgegen eigentlich des vermeintlichen Wissens noch vor 20 Jahren heute alle wissenschaftliche Evidenz haben, dass eben der Großteil unseres Alterungsprozesses, ich würde meinen etwa 80%, abhängt, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten, was für einen Lebensstil wir haben, und es eigentlich nur 20% sind, die sind genetisch vorgegeben. Mhm. Ich bin noch zur Uni gegangen, habe Medizin studiert und habe dort gelehrt bekommen, der Alterungsprozess, das ist genetisch bedingt. Man kann praktisch schauen, wie die Eltern altern, und das ist dann die Zukunft. Und heute wissen wir, und das ist vor allem eigentlich jetzt diesen neuen biologischen Altersuhren geschuldet, die wir jetzt so etwa seit 10 Jahren kennen, eine Möglichkeit in der Genetik, aber auch zum Teil im Blut zu messen, wie das wirkliche Alter des Körpers oder sogar von gewissen Körperorganen im Vergleich zum Alter, das im Pass steht, stehen. Oder? Und klar möchten wir da alle Jahre jünger sein, oder? Aber ich denke eben, was toll ist zum Teil jetzt auch an diesen Messungen, ist, dass wenn man eben sieht, dass ein Organ, das Herz zum Beispiel, vorgealtert ist, also 1, 2 oder 3 Jahre älter ist als der restliche Körper, dass die Möglichkeit gibt, sehr frühzeitig spezifisch jetzt für die Herzgesundheit Maßnahmen zu ergreifen, sei das mehr körperliche Bewegung, sei das vielleicht auch die Wahl gewisser Medikamente. Also das ist eine Präventivmedizin, wie sie heute eigentlich noch überhaupt nicht existiert, aber für mich eine Dimension hat, die eben dieses gesunde älter werden, diese Lebenserwartung bei guter Gesundheit natürlich ungemein fördern und stützen kann.
Und die entspricht ja dem, was wir ja auch gelesen oder was Sie auch erzählt haben, dem Wunsch nach Lebensqualität und Selbstbestimmtheit. Und das entspricht ja so ein bisschen dem, dass man sagen kann, ey, wenn man weiß, man hat zum Beispiel eben Schwierigkeiten mit dem Herz oder das ist irgendwie in der Familie vielleicht auch veranlagt, wie auch immer, wie Sie sagen, dass es was Präventives ist, was ich tun kann, um da einzugreifen, um quasi für eine bestimmte Lebensqualität im Alter dann zu sorgen.
Genau, und eigentlich das, was neu ist hier, ist, dass man sich dafür interessiert. Mhm. Oder, und auch mal genuin interessiert ist, hier einen Beitrag zu leisten. Und zwar eben bevor die Katastrophe da ist. Oder? Und das ist, ich sehe sehr viele Patienten natürlich im Rahmen von Hirnleistungsstörungen. Und klar, wir möchten alle geistig so lange wie möglich fit bleiben. Aber es ist eine Tatsache, dass die Demenzerkrankung eine der häufigsten Erkrankungen ist im Alter. Und hier natürlich eigentlich bevor solche minimen Hirnleistungsdefizite irgendwie bemerkt werden können, hier bereits ein Interesse zu haben, sein Hirn zu stützen, sein Hirn zu fördern und eben präventiv alles zu unternehmen, dass das eben nicht eintrifft. Ich glaube, das ist das neue Denken, das eben leider von unserem Gesundheitssystem absolut nicht unterstützt wird. Oder? Mhm. Im Moment ist es wirklich so, wir warten, bis die Krankheit, die Katastrophe da ist und da scheuen wir keinen Aufwand dann, um irgendwie das Problem zu lösen. Aber eben viel früher einzugreifen und eben eigentlich alles tun, dass es gar nicht eintrifft, das ist ein Umdenken. Das ist ein Umdenken bei jedem Einzelnen. Es ist ein politisches Umdenken auch. Es ist ein sozioökonomisches Umdenken. Und ich hoffe einfach, dass wir da jetzt in diesen nächsten Jahren auch basiert auf all diese wissenschaftlichen neuesten Erkenntnisse irgendwelche Fortschritte machen. Weil so kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen, wenn wir einfach in unserem Gesundheitswesen versuchen, einfach die Probleme zu lösen, jetzt mit der Demografie, mit den alternden Babyboomern. Mhm. Wenn wir da einfach nicht ganz bewusst alles tun, um diese gesunde Langlebigkeit zu fördern, dann werden wir irgendwie plötzlich nicht mehr genug Pflegeheime haben. Mhm. Wir werden die Kosten nicht mehr tragen können. Und da jetzt Anreize zu schaffen, oder dass diese alternde Generation, die sehr zahlreich ist, da aufspringt oder und Initiative und Selbstverantwortung irgendwie wahrnimmt, das ist etwas, das ich mir wünsche. Und ich habe wirklich sehr viele Vorträge in meinen letzten Berufsjahren gehalten, um eben dieses Wissen an die Betroffenen zu bringen. Und wie sich dann jeder entscheidet, ja, das ist dann jedem seine eigene Sache natürlich. Aber ich finde, wenigstens die Facts, die Informationen soll man haben und dann kann man einen informierten Entscheid treffen.
Ich finde die Komplexität, mit der Sie das gerade dargestellt haben, oder die Universalität eigentlich eher, war mir persönlich auch gar nicht so bewusst, aber Sie haben natürlich recht. Es geht nicht nur darum, dass es blöd ist, wenn man erst in dem Moment eingreift, wo die Krankheit da ist, sondern natürlich geht es darum, wir haben die Boomer-Generation, das sind unglaublich viele Menschen, die alle zur selben Zeit altern und eben, wie Sie sagen, alle zur selben, vermutlich um dieselbe Zeit herum von entsprechenden Krankheiten betroffen sind. Und das geht um Gesundheitssystem, geht um Pflegemangel etc. Und da einfach schon vorher zu sagen, so nein, es geht nicht um das Kurative dann eingreifen, wenn die Krankheit da ist, sondern um das Präventive davor, damit vielleicht die Krankheit nicht direkt kommt, sondern irgendwie verspätet oder vielleicht auch gar nicht, beziehungsweise man eben was dafür tut, auch um im System, um das System irgendwie, ja, damit das System funktionieren kann.
Sehr viel Selbstverantwortung.
Ja, ja, total. Sehr, sehr, sehr spannend.
Sie haben es ja bemerkt, ich bin ein sehr konkreter Mensch. Ja. Oder? Und irgendwie bin ich natürlich im Moment etwas, gebe das zu, etwas in Sorge, weil sehr viele Menschen, auch Fachpersonen, jetzt diese neue Dimension der Medizin und dieser Präventivmedizin Und diese Idee, diese gesunde Lebensspanne zu erweitern, aufgegriffen haben. Und es tut mir manchmal weh, dann zu sehen, oder wie da gewisse völlig eben nicht wissenschaftlich basierte Annäherungen, irgendwie dieses Problem zu lösen oder anzugehen, zu auch horrenden Preisen irgendwie angeboten werden und fast etwas auch mit den Menschen, die sich eigentlich aus guter Überzeugung damit befassen wollen. Ich will nicht sagen, fast hinters Licht führen, aber einfach Dinge hier jetzt anzubieten, die absolut wissenschaftlich nicht validiert sind, das finde ich dann irgendwie schade für diese gesamte Idee. Ja, ich bin da sehr streng, oder? Also alles, was ich vertrete, ist wirklich streng wissenschaftlich basiert. Aber eben, ich finde, sollte dann auch der ganzen Bevölkerung zugänglich sein. Also auch nicht irgendwie durch horrende Preise nur irgendwie einer reichen Schicht vorbehalten sein.
Sie sprechen, wenn ich das richtig vermute, auf den Longevity-Trend so ein bisschen an. Ja. Ich habe in meiner ersten Folge zu diesem Thema auch schon Brian Johnson angesprochen. Der, ich weiß gar nicht, ob er noch irgendwas isst oder ob es wirklich nur noch Nahrungsergänzungsmittel sind oder ob er sich noch andere Nahrung zuführt. Wo natürlich auch, wie Sie sagen, vielleicht ein Produkt verkauft wird, das aber eigentlich gar nicht halten kann, was es verspricht. Beziehungsweise auch damit einhergeht, dass die Menschen vielleicht eine Sehnsucht haben nach hohem Alter, nach langer Langlebigkeit, nach hoher Lebensqualität auch später noch. Die aber in dem Maße, wie sie da verkauft wird, anscheinend ja auch wissenschaftlich so gar nicht möglich ist. Und dem entgegen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, stehen Sie mit so einem, ich finde, sehr pragmatischen Realismus zu sagen, es gibt Dinge, die wir tun können und die kann man tun und die sind wichtig. Und es gibt aber auch irgendwo eine Grenze von dem, was vielleicht eben auch da verkauft wird in dieser Vorstellung von hoher Langlebigkeit. Wo man eben auch sagen kann, das ist wissenschaftlich nicht fundiert. Das bringt nichts.
Also ich bin ja da auch sehr offen und ich habe auch viel gelernt medizinisch. Dinge, die ich vor 20 Jahren als unmöglich gehalten hätte, sind heute möglich. Also ich habe das alles gelernt. Und ich sage auch nicht, dass diese Angebote a priori schlecht sind. Mhm. Aber was ich nicht ethisch finde, dass man sie anbietet, zu einem hohen Preis verkauft und nicht bewiesen hat, wissenschaftlich, wie bei irgendeiner anderen Maßnahme, ob sie wirken oder ob sie nicht auch schädlich sind. Mhm. Oder das finde ich irgendwie auch gefährlich. Und hier glaube ich einfach, der streng wissenschaftliche Approach kann uns helfen, jetzt in Zukunft eigentlich immer mehr auch zu überprüfen, eben mit diesen Möglichkeiten, zum Beispiel mit diesen eigentlich einfachen Messungen des biologischen Alters, kann man heute eigentlich sehr schnell sehen, ja, ist das eine Intervention, die tatsächlich diese Uhr bewegt, und zwar klar in die hoffentlich richtige Richtung. Ja. Und da verspreche ich mir wirklich in den nächsten Jahren sehr viele neue Dimensionen, die zusätzlich jetzt diesen Alterungsprozess beeinflussen kann. Es wird Sie vielleicht erstaunen, dass ich da sogar an Medikamente denke. Medikamente, die wir zum Teil schon kennen, die wir irgendwann bei Krankheiten beeinflussen. Ich kann Ihnen hier ein Beispiel, das mich selber irgendwie natürlich auch immer wieder intrigiert, aber ich habe mich bis jetzt nicht entscheiden können, einfach weil mir die wissenschaftliche Evidenz ist mir noch zu klein. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind Diabetikerin und haben, wie Sie nachher merken werden, das Glück, dass man Sie mit Metformin, das ist eine der ältesten Substanzen, die wir in der Diabetesbehandlung benutzen, eine Tablette, die man schlucken kann, behandelt werden. Und man hat große Patientenkollektive angeschaut von Diabetikern und hat gesehen, dass die Diabetiker, die mit Metformin behandelt sind, im Gegensatz, es gibt ja noch viele andere Antidiabetika, also diabetische Therapien, aber dass diese Metformin-Patienten zu 50% weniger an Alzheimer erkranken, zu 50% weniger Krebs haben oder auch weniger Schlaganfälle. Ja, ich meine, ist dann nicht der Wunsch eines Nicht-Diabetikers, dieses Medikament auch zu schlucken, irgendwie verständlich?
Absolut.
Und es gibt, oder? Und es gibt jetzt Studien, die sind angelaufen und ich bin sehr gespannt, oder, was diese Studien zeigen werden. Und das zeigt etwas die Dimension. Wir sind heute wirklich an einem Wendepunkt in der Medizin, wo ich einfach denke, wir wirklich jetzt aufpassen müssen, dass wir nicht überschießen und irgendwie vorschnell dann auch irgendwelche Risiken eingehen im Sinne, dass das schadet, dass wir müssen warten, bis das solide abgeklärt ist. Aber ich hoffe, dass ich selber auch noch etwas davon profitieren kann. Aber jetzt für Sie und noch jüngere Generationen sind das Aussichten, die, und das ist auch immer wichtig zu sehen, nicht die Gesamtlebenslänge beeinflussen wird.
Das wollte ich gerade fragen.
Man, wissen Sie, das ist genetisch bedingt. Also ja. diese maximale Lebensspanne, die ein menschliches Wesen erreichen kann, ist so etwa bei 120. Oder? Also das kann man nicht schieben, das kann man nicht verändern. Aber die Jahre in Gesundheit davor, das scheinen wir effektiv immer besser beeinflussen zu können. Und klar, das, was wir heute wissen, ist der Lebensstil. Sie haben gesagt, nicht zu rauchen. Ja, das ist eine der weisesten Entscheidungen. Jetzt beim Alkohol bin ich gar nicht so streng, oder? Also ein Glas Rotwein jeden Tag ist absolut sogar auch gesundheitsfördernd, je nachdem, wie viel Bewegung sie noch hat.
Wie groß das Glas auch ist.
Wie groß das Glas ist, genau. Und dann irgendwie, klar, kommt es noch darauf an, wie man sich dann auch noch ernährt, wie man sich geistig beschäftigt, wie sozial unterwegs man ist. Man weiß auch, wie wichtig es ist, gut zu sehen oder wenn man nicht mehr gut sieht, eben das versorgen zu lassen. Mit dem Gehör eigentlich dasselbe. Also das sind alles Dinge, die wissen wir heute schon. Etwas, das mich als Schweizer und auch als, ich esse gerne, habe ich ja vorher gesagt, irgendwie auch freut, ist in einer riesengroßen Datenbank in England, hat man geschaut, eben wie dieses Krankwerden im Alter allenfalls auch durch gewisse Speisen beeinflusst werden kann. Und die beste Speise kommt aus der Schweiz, das ist das Birchermüsli. Also, und das finde ich jetzt, weil wir hier in Zürich sind und die Bircherfelder Klinik ja immer auch noch existiert. Ich finde das so genial, wie so einfache Dinge tatsächlich einen Einfluss haben können.
Spannend, dass Sie das gerade ansprechen. Ich habe tatsächlich die letzten Tage Birchermüsli zum Frühstück gehabt.
Sehr gut. Also.
Und ich beschäftige mich ja viel mit psychischer oder mentaler Gesundheit. Mhm. Und da weiß man ja mittlerweile auch, dass die Ernährung einen ganz starken Einfluss darauf hat. Also wie gesund ich mich ernähre, welchen Einfluss das eben auch auf die Hirnfähigkeit oder Gehirnfähigkeit und damit eben auch auf die psychische Gesundheit hat. Also klar ergibt es auch Sinn, dass es dann eben auch auf Krankheitsverläufe oder die Krankheit dann im Alter immensen Einfluss hat, wie gesund oder in welcher Art und Weise ich mich ernähre.
Ja, also das ist ein ganz spannendes Thema und ich glaube, hier kommen immer noch wieder neue Facts irgendwie ans Tageslicht oder werden neu erforscht. Jetzt gerade eben die kognitive Fitness erhalten, auch mit eben der richtigen Ernährung oder dieses Risiko eben an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken, zu reduzieren, wurde eigentlich sehr schön gezeigt. Wissenschaftlich wissen wir schon seit, ich meine, bald Jahrzehnten, kann man auch sagen, dass diese Mind-Diät, ich hasse das Wort Diät, weil es ist eigentlich keine Diät, es ist eine Art von mediterranen Essensstil, wo gezeigt werden konnte, also dass, wenn man das über 10 Jahre sehr strikt einhält, das Risiko effektiv einer Alzheimer-Demenz um über 50% reduziert werden konnte.
Das ist krass.
Ja, oder? Und dann schaut man an, oder? Und darum habe ich eigentlich dieses Wort Diät, das ist immer so, ich weiß auch nicht, das hört sich an wie sich kasteien, sich irgendwie, ich weiß nicht, etwas vorenthalten oder nicht genießen zu können. Das ist überhaupt nicht so, oder? Also dort muss man einfach wissen, es gibt so 10 Lebensmittel, die sind toll, die soll man favorisieren. Ja. Und es gibt 5 Lebensmittel, die man eher vermeiden sollte. Und eben interessanterweise, ich habe es vorher gesagt, das Glas Wein, das ist bei den guten Lebensmitteln, also das gehört absolut dazu, ist eben auch dieses mediterrane, ja, dieser mediterrane Essensstil. Und dann, klar, sprechen immer gleich alle vom Olivenöl. Ich denke, wichtiger ist wahrscheinlich zu wissen, dass vor allem bei den Proteinquellen man das weiße Fleisch oder Fisch bevorzugen sollte. Das rote Fleisch ist eher schlecht, das sollte man eben vermeiden. Wobei auch hier vermeiden, das heißt nicht einfach eine Nullstrategie, das heißt einfach, es soll nicht eine Haupternährungsform sein.
Es ist, ich habe immer das Gefühl, es ist immer das Maß halten, oder? Es geht immer um das Maß halten und um nicht sozusagen das Krasse in die eine oder in die andere Richtung und die einen Lebensmittel bevorzugen. Das heißt aber nicht, dass man die anderen gar nicht mehr essen darf. Natürlich kann man komplett alkoholenthaltsam leben, aber es wird nicht schlimm, wenn man irgendwie einmal in der Woche das Glas Wein trinkt zum Beispiel. Absolut. Also irgendwie immer dieses Maß halten, beziehungsweise mit vielleicht der Tendenz dazu eben, das aktiv mit reinzunehmen, was man eben aktiv tun kann und was man weiß und was eben auch dazu führt, dass man diese Lebensqualität, die gewünscht ist für das Alter, einfach gut weiter beibehalten kann. Sie haben das vorhin schon oder jetzt schon zweimal angesprochen. Ich wollte da nochmal drauf zurückkommen. Sie haben die Demenz- und Alzheimer-Erkrankungen kurz angesprochen. Ich habe so das Gefühl, vor, keine Ahnung, vielleicht 20 Jahren oder 30 Jahren hat man noch viel weniger darüber gesprochen, dass die Menschen irgendwie an Demenz oder auch an Alzheimer erkranken. Und in meiner Wahrnehmung ist das mehr geworden. Liegt es daran, dass man das einfach mehr diagnostiziert, dass die Menschen älter werden oder das einfach häufiger auftritt? Oder was würden Sie sagen? Oder ist es tatsächlich einfach nur meine subjektive Wahrnehmung?
Ich glaube, Ihre Wahrnehmung ist absolut richtig. Ich glaube sicherlich, aber das ist auch die Bemühung zum Beispiel von Alzheimer Schweiz, also dieser Vereinigung eigentlich, die sich sehr für diese Patienten einsetzt. Die Awareness, das Bewusstsein der Bevölkerung für diese Erkrankung, im Sinne eben auch, dass man selbst mit dieser Krankheit auch immer noch eine Würde hat und als Mensch betrachtet und im Sinn auch ein gesellschaftlicher Bestandteil sein soll. Das hat sicherlich auch damit zu tun. Interessanterweise ist die Häufigkeit, und da werden Sie mir jetzt vielleicht den Kopf abreißen oder sehr erstaunt sein, und viele Leute sind erstaunt, aber es ist so, eigentlich muss man sagen, ist die Häufigkeit der Demenzerkrankten um 50% gesunken in den letzten 20, 30 Jahren. Das wissen wir aus Kohortenstudien, wo wir sehen, also das Auftreten in den Altersgruppen, wo normalerweise die Demenz auftreten kann. Alter ist ein Risikofaktor, ist nicht die Ursache, aber ist ein Risikofaktor. Und je älter wir werden, tatsächlich steigt das Risiko, an einer Demenz zu erkranken. Aber eben diese Anzahl der neuen Fälle hat rund um 50% abgenommen. Jetzt, dass man gleichwohl mehr davon spricht, das ist ein demografischer Effekt. Das heißt also, wir haben einfach immer mehr ältere Menschen, dass dieser positive Effekt fast wie aufgeschluckt wird, oder? Und darum, glaube ich, ist ganz wichtig zu lernen, warum neue Erkrankungen seltener geworden sind. Das wissen wir, wir glauben zu wissen, das hat sehr mit medizinischen Fortschritten wie der besseren Behandlung von Diabetes, haben wir einfach viel bessere Medikamente, des hohen Blutdruckes und auch der hohen Cholesterinspiegel, also Lipidstoffwechselstörungen. diese Hauptrisikofaktoren neben dem Rauchen dann noch für vaskuläre, also für Gefäßkomplikationen, scheinen offensichtlich nicht nur bei der sogenannten vaskulären Demenz, also wo vor allem bis jetzt haben wir das so geglaubt, die Gefäße das Problem sind. Nein, sogar auch bei der neurodegenerativen Erkrankung, das ist dort, wo das Nervengewebe direkt abstirbt, wie bei der Alzheimer-Erkrankung zum Beispiel, dass da offensichtlich eine bessere Behandlung dieser Gefäßrisikofaktoren auch für das Alzheimer-Risiko einen riesen Einfluss hat. Oder? Und deshalb bin ich als Arzt ungemein verpflichtet, diese chronischen Erkrankungen zu identifizieren, aktiv zu suchen. Sie wissen vielleicht den hohen Blutdruck. Wenn man ihn nicht misst, spürt man nicht a priori. Das heißt, man muss das regelmäßig kontrollieren. Man muss ja nicht unbedingt zum Arzt dafür. Man kann das auch mal in der Apotheke kontrollieren lassen. Und wenn es dann mal erhöht ist, auch nicht gleich erschrecken. Jetzt habe ich einen hohen Blutdruck, aber es wäre dann vielleicht ein Hinweis, dass man den Blutdruck mal über einen ganzen Tag, 24, 48 oder vielleicht sogar 3 Tage messen würde, um eben nicht zu verpassen, wenn er wirklich zu hoch ist, ihn rechtzeitig zu behandeln. Also das ist, ich denke, heute einer der wirksamsten Schutzmechanismen, kognitiv fit zu bleiben oder eben keine Alzheimer-Erkrankung zu bekommen. Und es gibt eine große finnische Studie, die eigentlich das bewiesen hat, plus dann auch noch, dass wenn man zusätzlich sich regelmäßig bewegt, diese Mind-Diät, diese mediterran inspirierte Küche befolgt. Und das finde ich eben auch ganz interessant, den Geist regelmäßig beschäftigt. Mhm. Also, und das ist sehr breit. Also in dieser Studie haben sie sehr viele Gespräche, Diskussionsrunden geführt. Offensichtlich ist das etwas vom Wirksamsten, um das Hirn auch irgendwie aktiv und fit zu halten. Und diesbezüglich eben konnten sie in dieser Studie zeigen, dass sich damit die Hirnperformance nicht nur halten ließ, nein, nach 2 Jahren hat sie sich sogar verbessert. Mit eigentlich nur Lebensstilveränderungen. Allerdings hatte man keine Wahl, also wenn man in der Interventionsgruppe war, also musste man da 1-2 Mal pro Woche ins Training, man musste eben in die Diskussionsrunden und auch wie man aß, wurde effektiv kontrolliert. Also es war nicht irgendwie, ja, es war wirklich eine willentliche Lebensstilveränderung.
Ich finde es ganz spannend, wie wir im Gespräch jetzt gerade von der kognitiven Frage davor über das Essen, über die mediterrane Diät, wie Sie sie nicht nennen wollen, und davor ja eigentlich am Anfang in unserem Gespräch an dem Punkt waren zu sagen, ja, es gibt aber auch die Menschen, die einfach schon versehrt sind, die einfach schon krank sind und die aber trotzdem zufrieden sind und trotzdem sagen würden, ich habe eine hohe Lebensqualität, mir geht es gut mit dem, wie es ist, und ich leide vielleicht unter bestimmten körperlichen Dingen, aber das ändert nichts daran, dass ich mich wohlfühle mit dem Alter, das ich jetzt gerade habe. Ich finde gerade ganz, ganz schön, welche Spanne wir jetzt gerade in dem Gespräch so ein bisschen umrissen haben. Und würde Sie zum Ende unseres Gesprächs dann nochmal fragen, ob Sie neben dem, was wir eben schon die ganze Zeit gesagt haben, was man alles tun und machen kann, noch irgendwas ganz Konkretes haben für die Hörerinnen und Hörer, was Sie mitgeben möchten?
Ja, Sie können sich vorstellen, jetzt für mich als in wenigen Wochen emeritierter Hochschulprofessor ist natürlich meine Hirnleistung und meine kognitive Fähigkeit, meine Intellektualität, das ist irgendwie ein Teil von mir. Und den zu erhalten, das ist mir sehr wichtig. Und hier, Sie haben es ja eingangs gehört, kann man natürlich neben all diesen Dingen, die ich jetzt gesagt habe, mit Interessen und mit Hobbys sehr viel positiv beeinflussen. Und Interessanterweise sind das eben nicht unbedingt Tätigkeiten, die so in Volksmund als sehr, sehr hirnaktivitätsfördernd sind, Kreuzworträtsel lösen. Zum Beispiel, meine Mutter war eine überzeugte Kreuzworträtsellöserin und sie war auch ein Champion, muss ich sagen. Oder? Aber alle Studien, die solche, sagen wir, zum Teil dann auch webbasierte Programme untersucht hat, die so kognitives Training anboten, haben gezeigt, dass man sich wohl für die spezifische Aufgabe, die man zu lösen hat, einfache Aufgabe, Memory Card spielen, oder die zwei Karten finden und sie dann aufdecken, da werden sie super gut in dieser Aufgabe. Aber es findet kein Transfer dieses Lerneffekts auf die gesamte Hirnleistung statt. Und da gibt es eben andere Fähigkeiten oder andere Tätigkeiten, besser gesagt, die das haben. Oder?
Das wäre was.
Oder? Und da sage ich immer als Mann, nicht unbedingt wahrscheinlich sehr populär, Tanzen ist eine ungemein wirksame Bewegungsform fürs Hirn. Wir denken alle primär an die Beine, aber man macht sehr viel mit dem Hirn. Oder ein Instrument spielen, also auch da ist eigentlich der Trick immer die Verbindung einer motorischen Aktivität mit einer kognitiven Aktivität. Ja. Auch Tai Chi zum Beispiel hat auch wunderbare wissenschaftliche Resultate gebracht diesbezüglich. Oder Mindfulness, das ist auch so etwas, das ich erst in den letzten Jahren entdeckt habe, auch für mich selber, wo man effektiv sich mal einfach die Zeit nimmt, sich für ein paar Minuten nur auf die eigene Atmung zu konzentrieren oder mal eben auch in ein Museum zu gehen und dort mal sich ein Bild vornehmen, da setzen Sie sich und Sie schauen nur dieses Bild an, lassen sich nicht von links und rechts ablenken und konzentrieren sich darauf. Man spürt förmlich nachher diese Energie, die man gewinnt und wie irgendwie der Kopf wieder völlig frei ist für anderes. Also das sind, ich finde, so viele Möglichkeiten, spannende Möglichkeiten, etwas aktiv zu tun für die Gehirngesundheit, die aber auch Spaß macht. Und ich glaube, eben Spaß zu haben, das ist etwas vom Wichtigsten im Leben. Und darum ist das auch für jeden etwas anders. Ja. Man muss sich die Dinge, die einem Spaß machen, die muss man finden. Und die soll man dann pflegen und sich nicht mit irgendetwas abmühen, nur weil man mal gelesen hat, ja, das ist gut für die Hirngesundheit, aber absolut mit Widerwillen und wahrscheinlich dann auch nicht sehr konsequent umgesetzt wird.
Das ist ein ganz wunderschönes Schlusswort. Wir rufen quasi zum Tanz auf, allen Menschen, die zuhören. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sehr gern geschehen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Zum Abschluss noch die Frage, wie geht's Ihnen jetzt? Wie ist Ihre
Geht mir immer noch gut, was wahrscheinlich erstaunlich ist, aber das ist dank Ihrer guten Gesprächsführung.
Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Sehr schön, dass Sie da waren. Dankeschön.